You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Und wir sind wieder im regulären, in der regulären Spur. Wir haben uns ein neues Jahr gesucht und es ist überraschenderweise nach dem Jahr 93 direkt 1994. Es geht Schlag auf Schlag und wir haben festgestellt, 1994, das wichtigste Jahr des Pop, wie eigentlich schon so viele davor. Ich glaube, es sprengt alle Ketten und Grenzen. Ich glaube, wir brauchen 4 Folgen. Mir graut bereits jetzt. Vielleicht schon mal vorweg, bei der Beschäftigung mit der Musik des Jahres fällt auf, wahnsinnig viele verschiedene Strömungen, teilweise vielleicht sogar gegensätzlich. Wir haben einerseits eine Feier des Hedonismus und des Moments. Im Techno beispielsweise haben wir noch überhaupt nicht drüber geredet.
Kenn ich nicht.
Du und Techno?
Ich und Techno. Ich habe daheim Elektrizität. Das ist eigentlich alles, was ich...
Ja, wir kommen hier aus der südbadischen Provinz, bei uns gab es kein Techno.
Doch, in Emmendingens Oktan.
Ja, ich habe es auch komplett ausgesessen.
Kumpel von mir war dort und hat seit dort einen Hörsturz. Ja. Kann man seit dort einen Hörsturz haben?
Ja, es geht. Recht. Ja, ja. Okay. Hat man dort erlitten und jetzt hat man ihn seither.
Zu Recht.
Ja, Techno, eine Feier, eine rauschhafte hedonistische Musik, die ja die Freiheit feiert, überhaupt Freiheit, das große Thema natürlich in den 90ern. Ich lese gerade Jens Balzers Analyse der 90er, No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit, nach dem sogenannten Ende der Geschichte, dem Fall des Ostblocks und der DDR, ja ein Jahrzehnt, das einerseits alle Möglichkeiten zu bieten scheint, auch wirtschaftliche Deregulierung, Privatisierung. Die Bahn wurde 94 privatisiert beispielsweise, die Auswirkungen erleben wir täglich. Daher Musik wie auch Britpop, eine sehr hedonistische Musik, die den Moment feiert und das Jungsein und das am Leben sein. Und dann andererseits aber so vor allem im amerikanischen Alternative Rock natürlich eine sehr wie will man sagen, selbstmitleidige und teilweise auch selbstzerstörerische Musik. Ich nenne mal ein paar Liedtitel des Jahres, Mr. Self-Destruct oder Loser. Und dann so neue Richtungen wie Trip-Hop, Hip-Hop natürlich, Deutsch-Rap und was wirklich völlig verschwindet, ist der Deutsch-Rock irgendwie.
Das war mir mal aufgefallen, ein Tal.
Da ist nicht mehr viel los. Der Beginn der Hamburger Schule oder die Hamburger Schule beginnt sich zu manifestieren immer deutlicher durch 2 wichtige Alben. Also da ist eine Menge los, aber zunächst natürlich die obligatorische Frage an den Klaus Bieler, der neben mir sitzt, 1994. Was war los?
Im Privaten.
Im Privaten.
Im Privaten war
oder los. What was los?
Dass ich im Studium, im Kunststudium langsam gemerkt habe, dass das auf ein Lehramt hinsteuert, weil da war ich dann, glaube ich, in Karlsruhe und muss dann irgendwelches Zeug machen, dass die richtigen Künstler, also die nicht auf Lehramt studieren, nicht machen mussten, Werkarbeiten so Zeug, ich glaube, das war 94. Und ich war zum ersten Mal in Dänemark und wenn mein Freundeskreis anders drauf gewesen wäre, hätte das in ungewollten Schwangerschaften und so geendet, denn wir waren zu, ich weiß gar nicht, 12 oder zu 14 in Dänemark in einem Haus, das der Tante von meinem Kumpel Georg gehört und haben dort, ich glaube, 2 Wochen verbracht und das war fantastisch. Unter anderem waren da Akustikgitarren am Start und mein Kumpel Bertram hat, glaube ich, sogar mit aufs Klo sein Beatles Complete All Chords and Songs Buch mitgeschleppt. Das war Wahnsinn. Das sieht er heute sogar genauso. Es gibt, glaube ich, kein Bild, auf dem er nicht das Beatles-Buch unterm Arm hatte, als er dann anfing, Gitarre zu spielen. Und es gibt Szenen, die sind auf Foto gebannt, wo wir Divide and Conquer von Husker Du schreien. Das besteht, glaube ich, nur aus 2 oder 3 Akkorden und es geht 3 Minuten nur Geschrei. Und wir haben das dann nachgemacht. Und im Bus haben wir das Video von Rollins Band Disconnect nachgespielt, wo er mit recht psychopathischem Blick Auto fährt und einen Polizist spielt. Und I wanna disconnect myself. Immer so. Das war sehr cool. Und am Hamburger Bahnhof habe ich zum ersten Mal einen Basker gemacht. Für Leute, die das nicht wissen, das heißt Straßenmusik. Und dann kam eine alte Oma und hat uns 10 Mark in die Hand gedrückt, vielleicht damit wir endlich aufhören. Ich weiß, wahrscheinlich war es was von den Beatles, weil der Bertram das Buch wahrscheinlich auch dort vor der Stirn kleben hatte. Das ist das, was für mich das Jahr 94 beinhaltet, nämlich Studium und Dänemark-Urlaub. Und viel, viel, viel Musik, wie immer.
Ja, Musik war wirklich omnipräsent in dem Jahr. Ich habe ja meine praktisch meine Autobiografie festgehalten in meinem Roman Alive. Das sind vor allem die Jahre 93, 94. Für mich auch ein Studium, das beinhaltet hat viel Lesen, deutsche Klassiker. Mein Germanistikstudium eigentlich von Anfang an ein voller Erfolg. Das Anglistikstudium war eher eine Qual
zu dieser
Zeit noch.
Das saßen wir bestimmt mal ab und zu in irgendwas
möglich,
gemeinsam.
dann natürlich ein bis dahin nicht gekannter Liebesrausch von einigen Wochen, gefolgt vom tiefsten und schmerzhaften, habe ich schon mal erwähnt, Liebeskummer im Frühsommer 94, der mir auch über Jahre den Sommer vergällt hat. Also Wohnen im dritten Stock und ich erinnere mich an eine Menge schlaflose Nächte, das Grauen davor einzuschlafen, weil Einschlafen bedeutet, man wacht wieder auf irgendwann, und es war wirklich die Angst vor dem Aufwachen.
Klingt ja wie ein Smiths Text.
Erinnere mich an lange Nächte im Crash, sitzend einfach und warten, bis es zumacht, weil ich konnte eh nicht schlafen.
Ach, du warst der auf der Treppe.
Ja,
hast du mal einen Groschen?
Und passend dazu natürlich dann die WM 1994 in den USA mit dem sang- und klanglosen Ausscheiden.
Letschkow.
Der Deutschen. Zweimal Letschkow per Kopf und per Freistoß, glaube ich, 2-1 dann. Aus heiterem Himmel die unnötigste Niederlage bis dahin und vor allem zum ersten Mal für mich bei vollem Bewusstsein eine WM, bei der Deutschland nicht ins Finale kam.
Stimmt eigentlich. Und Ilgner tritt zurück.
Ilgner tritt zurück, der Mittelfinger von Effenberg. Also das hat natürlich da voll reingepasst. Dann aber die Selbstheilung irgendwann, natürlich wieder der Fabrikaufenthalt. Ich erinnere mich an ein paar Radio-Hits des Jahres, Everybody von DJ Bobo, hoch und runter gespielt auf SWR3. Bands wie East 17, Scooter natürlich, Hyper. Und All for Love.
Was ist das?
Aus Drei Musketiere mit Sting, Rod Stewart und Bryan Adams.
Das fand ich grausam.
7 Seconds, noch ein anderer Hit des Jahres, auch immer im Radio.
Mit Yasundur.
Yasundur Jerry. Und Hathaway war auch noch so ein Name. Und natürlich, apropos Techno, Marusha. Marusha mit Somewhere Over the Rainbow.
Ah ja.
Omnipräsent.
Das kommt dann auch alles in dieser wunderbaren Reihe Pop 2000, die jetzt, es ist unfassbar, schon wieder 23 Jahre her. Wenn ich das, ich zeige das manchmal in der Schule, das gibt es nicht auf DVD, ich habe es aber auf VHS. Und man sieht es, es ist 23 Jahre her.
Ja.
Unglaublich.
Also Marusha war, glaube ich, neben Sven Väth oder Väth, so waren die dann auch im Mainstream ankamen.
West und
Musik, ja, Westbam, im Fernsehen, Musikfernsehen liefen. Überhaupt lief in der WG immer Musikfernsehen. Ganz vieles, von dem wir heute sprechen, ist mir direkt noch präsent als Video auch, weil dauernd MTV oder Viva in der WG lief, von morgens eigentlich bis nachts. Und dann ein magischer Herbst nach dem Aufenthalt in der Fabrik, dann ein ganz toller Trip nach Schottland mit meinem Kumpel Niki und das Erleben des Britpop eigentlich vor Ort direkt, dazu dann später nochmal mehr.
WG finde ich übrigens super. Ich saß alleine, ich weiß nicht, ob das 94 schon losging, im Hardico Studentenwohnheim in Karlsruhe, ganz alleine, es war eigentlich eher eine Zelle, und ich habe einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt, der 3 Programme empfing, das war praktisch wie 70er Jahre.
So ein Smiths-Lied eigentlich.
Ja, und was habe ich morgens geschaut? Habe ich vorher nie und hinterher nie, Bundestagsdebatte. Und irgendwie habe ich bemerkt, jeder, der redet, has a point. Immer so, ja, stimmt. Dann kam der Nächste, ja, stimmt. Ja, da gab es ja noch keine AfD.
Ja, schwierig an der Politik.
Ja, aber das war wirklich unterhaltsam. Aber ich habe dort wirklich einsame Stunden verlebt. Und ich war so schüchtern und verklemmt, dass ich nie in die Flur- oder Stockküche bin. Und wenn, dann nur, wenn ich gemerkt habe, da ist niemand. Und dann habe ich dort mein Brot geschnitten oder irgendwas. Dann habe ich gesagt, scheiße, es kommt jemand. Also das war schlimm.
Überhaupt bei mir eigentlich das volle Gegenteil. Ja, ein eher hedonistischer Lebenswandel, das Studium wirklich ausgekostet in vollen Zügen. Und ich habe mir 94 mein zweites Tattoo machen lassen. Meine Tätowierungen, habe ich festgestellt, als ich jetzt drüber nachgedacht habe, dokumentieren eigentlich ja immer so Lebensabschnitte. Nicht komplett und nicht regelmäßig, aber die da sind. Und das 94er Tattoo ist eine Art Sonne in Anlehnung an das Inner Sleeve von Alice in Chains Album Dirt. Es war mein zweites. Und hier ist was Interessantes bei Jens Balzer, weil die 90er auch die Zeit des Tattoos sind. Bisher in den 80ern das Tattoo ja ein Dokument der gesellschaftlichen Randständigkeit, Matrosen, Knastinsassen und so weiter.
Auf jeden Fall. War und, da Beckham schon?
Nee, das geht ja in den 90ern los. Und das Tattoo hat jetzt hier vor allem zwei Formen am Anfang, als es dann eben sichtbar wird. Es gibt so eine Übergangsphase, wo das Tattoo eher auch versteckt getragen wird. Jens Balzer beschreibt es so, dass das versteckt Tragen des Tattoos ja auch so eine Art, die Nichtsichtbarkeit, so eine Geheimhaltung, die anderen Menschen sollen darüber rätseln, ob man selbst tätowiert ist oder nicht. Nur das Geheimnis ist etwas, das einem vollständig selber gehört. Und da gibt es ein Übergangstattoo, das wir zu dieser Zeit dann natürlich gesehen haben. Und das ist das sogenannte Arschgeweih, das erste Tattoo ist, das eben so in diesem Übergangsbereich zwischen sichtbar und nicht sichtbar sich befindet und dann eben beim Hochrutschen des Oberteils dann eben gesehen werden kann, aber auch verdeckt werden kann. Bis dahin war es wohl so, dass auch Tätowierer, dass es eigentlich so einen Code gab, dass Tätowierer nicht an Stellen tätowieren dürfen, die nicht durch Kleider verdeckbar sind, bis in die frühen 90er. Nicht im Gesicht, nicht am Hals, nicht auf der Hand.
Außer bei den Maori.
Ja, außer dort natürlich.
Das ist auch interessant. Ich habe, also von meiner Frau habe ich noch den Lebensgefährten ihrer Oma kennengelernt. Der war am Schluss über 90 und der hat sich tätowiert und hat sich so dafür geschämt, dass er immer lange Hemden trug, sogar im Sommer.
Ja.
Und das Arschgeweih, ich glaube, es gibt eine ganze Industrie von Arschgeweih-Entfernern.
Man sieht sie im Schwimmbad, fällt mir gerade auf, dass man doch noch etliche sieht.
Ja, aber die sind dann alle um die 50, die Trägerinnen.
Ja.
Und ich bin nicht tätowiert und meine These ist ja, dass die Fußballer heutzutage alle gleich tätowiert sind, weil David Beckham das salonfähig gemacht hat. Da gehe ich auch jede Wette ein, dass das so ist, weil er war ja Model und so. Und dann hat er den ganzen Arm voll, inzwischen den ganzen Körper. Und das war praktisch das Role Model für den Fußball-Schick.
Das ist ja eigentlich witzig, ist ja wieder so widersprüchlich wie der menschliche Charakter an sich, dass man einerseits ja durch eine Tätowierung auch die eigene Individualität vielleicht nochmal verstärken möchte. Andererseits tätowieren sich viele Menschen Dinge, die eben andere genau identisch eben auch nochmal haben, das Tribal oder eben das Arschgeweih, sodass man dann doch wieder im Mainstream landet.
Ja, im Schwimmbad, wenn jetzt ich irgendwie gesucht würde, wird es heißen, der untätowierte Mann bitte zur Kasse. Und ich bin ja immer in vielem Schwimmbad und ich habe vorgestern hab ich gesagt, man müsste eigentlich einen Wettbewerb ausloben, das hässlichste Tattoo des Tages. Also manchmal sieht es aus, als hätte einem jemand den Arm runtergereiert.
ja, oder manche sehen auch sowieso Kinderzimmertapeten.
Ja, und dann am schlimmsten finde ich die pseudo-tiefgründigen Sätze. Ja. Also am besten noch mit Schreibfehler, wie bei Frau Effenberg, die jetzt hier auch mal erwähnt wurde. mein Lieblingstattoo war von Henry Rollins die Sonne auf dem Rücken.
Ja. Das sieht fast so ähnlich aus wie die
von. Ja, das stimmt. Das Sinnlose am Schienbein und so. Ich male das auch meine Kinder, oder jetzt nicht mehr, aber früher habe ich ihnen immer die Rollinsonne im Urlaub am Pool mit Kuli auf den Rücken gemalt in Originalgröße. Das fand ich gut. Alles andere habe ich keinen Bezug
dazu. Witzig fand ich hier bei dieser Beschreibung von Jens Balzer zwischen verdeckt und nicht verdeckt, dass mein erstes Tattoo, das ja noch so die Jugend- und die Oberstufenzeit dokumentiert, noch ganz versteckt ist, sodass ich es nicht mal selber sehe. Und das zweite dann eben auf dem Oberarm, wo man es dann eben, wo es eben sichtbarer wird und wo man sich dann auch mehr traut. Psychologisch fand ich noch interessant, wird das Tattoo ja gedeutet als eine Reaktion darauf, dass die meisten Menschen denken, die Welt, auch die Globalisierung beginnt ja, so wie wir sie heute kennen und ja auch kritisieren, beginnt auch in den 90ern durch die Deregulierung und durch die immer größere ja, wirtschaftliche Freihandelsmöglichkeiten
Schengener
und so weiter.
Abkommen.
Ja. Dass also ein Zitat Jens Balzer, es habe sich ein geradezu universelles Gefühl der Machtlosigkeit ausgebreitet. Man habe sich damit abgefunden, dass es unmöglich ist, die Welt zu verändern. Darum entschieden sich wahrhaft individualistische Menschen dazu, eben das zu verändern, worüber sie selbst noch die Macht besitzen. Und zwar ausschließlich sie allein, ihre eigenen Körper. Und es ist eben jetzt auch die Zeit der Piercings und der Schönheitsoperationen und der Brustvergrößerungen.
Wobei Pamela das Wort Anderson, Schönheitsoperation,
Baywatch. Ja,
das ist so. Ja oft bewirkt das Gegenteil. Ich erinnere mich, dass ich im Dänemark-Urlaub, den ich schon erwähnt habe, im Koldinghus war. Und dort gab es eine Ausstellung. Und ich erinnere mich noch genau an ein Foto von einem Gepiersten, der, jetzt die jüngeren Zuhörer mögen jetzt bitte weghören, der hatte durch die Eichel einen Ring und an dem hing eine Kette und daran hing ein Bügeleisen. Das Foto werde ich nie vergessen, weil das schwingt auf dem Bild.
Ah, oh Gott.
Ja.
Und die zweite These, warum Leute das machen, ist, schreibt Balzer, eine Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit, weil man dem Tod ins Auge blickt, weil man weiß ja, das Tattoo bleibt jetzt genau so bis zum Tod, mehr oder weniger. Und dem möchte ich vehement widersprechen, weil ich glaube, die meisten Menschen wollen ja mit ihrer Sterblichkeit eher nicht konfrontiert werden. Und ich würde für mich auch sagen, es ist eher ein Dokument, der den Moment, einen bestimmten Moment, in dem man noch am Leben war, einfach festzunageln und festzuhalten, um der Vergänglichkeit zu trotzen eher.
Das
glaub also
ich glaube,
es ist eher das Gegenteil.
Ich glaube nämlich, wenn sich jemand eine kreisförmige Uhr oder jetzt eine Frau auf die Brust tätowiert, denkt sie nicht dran, dass sie irgendwann einen Dalí auf sich herumträgt. Die Künstler unter uns wissen, welches Bild ich meine. Die Beharrlichkeit des Moments, glaube ich.
Dann war ich eben in Schottland und habe hier noch ein Konzertticket gefunden. Ich war bei einem Konzert von Stiltskin, die auch eine Platte gemacht haben. Stiltskin ist der Vorläufer von Genesis. Ein gewisser Ray Wilson hat diese Gruppe mitgegründet in The Garage oder Garage, haben sie gespielt und wir waren dort. Ich weiß noch, dass random rumgeknutscht wurde nach diesem Konzert. Random, wie man heute sagt. und
welcher Random?
Wir haben am Schluss noch mit der Band gesprochen und am anderen Tag die auch noch auf der Straße getroffen und nochmal mit ihnen uns unterhalten und es war ein glorreicher Abend. Stiltskin ansonsten relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden. Ich glaube, der Hit lief auch auf MTV Footsteps.
Und der Frosch war auf dem Cover, stimmt's?
Oh, ich weiß nicht mehr.
Doch, ich glaube, da war ein Frosch auf dem Cover.
Ja, war das nicht Silver Chair?
War das nicht die Prinzen? Oh, das müssten wir jetzt mal.
Ja, und dann habe ich noch ein anderes Konzertticket, nämlich von den Stone Temple Pilots aus Ludwigsburg. Forum am Schlosspark, Bürgersaal. Kein schöner Konzertraum, aber ein tolles Konzert. Zu den Stone Temple Pilots natürlich an anderer Stelle noch mehr.
Ich war, glaube ich, bei Rollins Band, glaube ich, weil da war ich öfter. Und wen habe ich noch gesehen? Ich glaube, bei diesem absurden Line-Up in Konstanz mit Sinead O'Connor, Heather Nova, New Model Army und The Cure. Weiß aber nicht mehr genau, ob das 94 war, was Konzerte betrifft, bin ich jetzt schlecht vorbereitet, aber da wir noch sieben Folgen haben.
Ja, wir lassen uns alle Zeit.
Guck ich mal in meiner Schublade.
Und dann noch ein letztes zu diesem Leben als Student in Freiburg. Was wir angefangen haben, wir haben jetzt so die ersten soziologischen, philosophischen, literaturtheoretischen Seminare besucht und ich saß mit so einer Gruppe von Kumpels oft in Cafés rum und wir haben angefangen, ganz übel pseudo-intellektuell rumzuschwurbeln und so seltsame Sätze zu zitieren, aus allem Möglichen irgendwie herzitiert und das Ganze natürlich immer ironisch. Und es ist so ein typisches, wie man jetzt im Nachhinein, damals haben wir das natürlich nicht so gesehen, aber eigentlich so ein typisches sogenanntes Slacker-Verhalten. wir sind jetzt ja in den frühen 90ern und es taucht eine Figur auf in der Literatur und im Film und auch in der Musik, nämlich der Slacker.
Ist das wie in Reality Bites?
Genau.
Der nervt.
Ja, also der Slacker natürlich so eine Figur, die im Grunde alles weiß, also ein Abgesandter der Generation X nach dem Roman von Douglas Copeland, um Balzer zu zitieren, darin beschreibt Copeland die Angehörigen dieser Generation als phlegmatische Wesen, die sich nicht entscheiden können, ob sie in einer Welt leben, in der zu viel passiert oder in einer Welt, in der zu wenig passiert. Sie wollen keine Verbindlichkeiten eingehen, weder in Beziehungen zu anderen Menschen noch in der Beziehung zu sich selbst. Sie wollen sich nicht dauerhaft auf irgendwas festlegen, auch nicht auf ein festes Arbeitsverhältnis. Darum lassen sie sich in prekären, schlecht bezahlten Jobs ausbeuten. Und das Ganze wird dann natürlich in so einer seltsamen Optik auch, die sich natürlich am Grunge und am Alternative Rock orientiert, mit Converse-Turnschuhen und Doc Martens und Flanellhemden. Also so eine Optik, wo man ziemlich einen Aufwand betreibt, so auszusehen, als wäre einem die Optik egal. Ja,
der zynische Alleswisser.
Genau, der zynische Alleswisser. Und man findet die Welt um sich herum unerträglich und glaubt, sie zu durchschauen, warum die Welt so ist, aber man kann nichts dagegen tun und richtet sich lieber in der zynischen Kritik der Verhältnisse ein. Und dann zitiert man einfach aus allem Möglichen, um so, ich weiß auch nicht, man hat große Pläne, man will Bücher schreiben oder Filme drehen, doch es fehlt der Antrieb, es fehlt ein Ziel. Man erweckt einen intellektuellen Eindruck, ist aber unzufrieden mit dem Gesamtzustand der Welt. Und man glaubt auch, den Gesamtzustand der Welt besser als andere erkannt zu haben. Das ist auch sehr typisch für uns
gewesen. Da fällt mir ein, angeberische Bescheidenheit.
Ja, genau.
Das wäre doch auch ein schöner Buch.
Und dann haben wir so rumzitiert und wir haben dann natürlich auch immer Blumfeld zitiert, und zwar höchst ironisch, weil wir Blumfeld schrecklich fanden, und man ist dann mal so aufgestanden vom Kaffeehaustisch mit dem Satz, ist nicht jeder geschlossene Raum ein Sarg und so weiter. Und oder ich schreibe mich auf zwischen Prozess und Maschine oder ich weiß nicht, was er alles singt auf dieser für mich damals unsäglichen Platte. Aber wir haben sie natürlich trotzdem gehört und studiert und Sätze auswendig gelernt, um sie irgendwie geeignet anzubringen.
War das L'état et moi?
Ja.
Ja, schwierig.
Und dann landen wir eben bei dem Film Reality Bites, der, glaube ich, diese Haltung ja komplett auf den Punkt bringt. Ich habe ihn Alive auch draus zitiert. Ethan Hawke zitiert irgendwann mal den Film Cool Hand Luke, der Unbeugsame. Kein Mensch kann 50 Eier essen, weil Paul Newman das dort tut in diesem Film. Und sowas musste dann halt immer angebracht werden irgendwie und zeigt eben dann den, oder auch diesen Ethan Hawke Charakter als jemand, der sagt, ich könnte schon 50 Eier essen, aber ich mache es natürlich nicht, weil, warum?
Ich könnte schon berühmt werden, aber...
Ja, genau. Ja. Also Reality Bites. Und dann natürlich das Zweite, und das ist dann eben auch dieser postmoderne Aspekt dieser Zeit, ist das Zitat. Also das Ende der Geschichte einerseits, aber auch in der postmodernen Theorie natürlich, es wurde eigentlich alles erzählt, es ist alles schon da gewesen, man kann sich jetzt nur noch um sich selbst drehen und man zitiert einfach wahllos und willenlos alles Hochkultur, Popkultur, alles kann funktionieren und dann landen wir natürlich bei einer Serie, von der Klaus großer Fan ist, die eigentlich nur nach diesem Prinzip funktioniert, nämlich den Simpsons.
Ach so. Ja,
ja,
die begann, glaube ich, schon 90.
Aber auch so ein 90er-Jahre-Ding natürlich.
Ja, aber die Simpsons sind, das merke ich jetzt, weil ich mich leider suchtartig mit US-Politik beschäftige. Die Simpsons sind eigentlich im Vergleich zur Realität relativ schwach.
Ja, das ist ja das Interessante, dass die Simpsons ja einerseits natürlich politisch-gesellschaftlich höchst relevant sind und da eine Menge vorweggenommen haben oder dargestellt haben, vielleicht vorweggenommen haben und heute schon von der Realität überholt wurden.
Aber so dermaßen überholt, weil gestern kam ja die Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der potenziellen, und das hätten die Simpsons sich damals gar nicht getraut, weil sie wahrscheinlich gedacht hätten, das ist jetzt wirklich zu platt.
Ja, das ist eben der eine Aspekt, und der andere ist eben auch nochmal Balzer, die endlose Reihung von Verweisen, Zitaten und Parodien als ein getreuer Ausdruck des Gefühls, dass man sich in einer Zeit befindet, in der es nichts Neues mehr gibt. Dass alles auf etwas anderes verweist, heißt eben auch, dass alles zurück in die Geschichte verweist. Jedes Bild, jedes Motiv, jede Erzählung wird aus etwas geformt, das es schon einmal gegeben hat. Und es ist so die Idee des Hypertexts, worauf ja dann auch das Internet aufbaut und so weiter. Und da wird es natürlich sehr philosophisch.
Ja, aber Picasso hat ja auch schon das Frühstück im Freien von Monet oder Grünewald den Isenheimer Altar nachgemalt.
Ja, aber ich glaube, das Erstaunliche ist, dass dass da natürlich daraus immer wieder was Neues entstanden ist und man jetzt an einem Punkt ist, wo man sagt, es gibt vielleicht nichts Neues mehr, sondern nur noch man nimmt eben vielleicht nur noch neue Kombinationen von schon Dagewesenem. Jo. Und da landet man dann auch bei einem Regisseur, vielleicht dem wichtigsten Filmregisseur der 90er, Quentin Tarantino, mit seinem 94er Pulp Fiction, ja auch ein einziges Zitat einerseits, sowohl was das Genre angeht, das Film Noir, der Schundliteratur, auch allein die Figur des John Travolta, ja, also ein Has-Been da, der komplett in der Versenkung verschwunden war, so zu reaktivieren, und dann diese Tanzszene, die natürlich auf Travoltas erste Karriere verweist und das Ganze wieder ironisiert, und das macht natürlich Spaß, einerseits.
Die Gewalt hat mich schon immer abgeschreckt.
Ja. Andererseits ist es eine Darstellung von Gewalt, die mich damals komplett abgeschreckt hat. Also vor allem diese Szene in dem Auto, wo sie den auf dem Rücksitz da in den Kopf schießen und dann ja das Auto säubern müssen. Toll natürlich, Harvey Keitel als Mr. Wolf. Mein Name ist Wolf, ich löse Probleme und so weiter. Aber diese Szene, und wie da im Kino gelacht wurde, natürlich hat man sowas noch nie gesehen, es war neu. Es war aber auf eine Art irritierend für mich, die ich nicht mehr so richtig gut fand.
Gewalt wird cool.
Ja, Gewalt wird cool. Und wenn man heute liest, dass es reicht, teilweise in den USA in der Hofeinfahrt umzudrehen oder am falschen Haus zu klingeln, weil man den kleinen Bruder vom Spielkameraden abholen will und dann wird durch die Tür geschossen oder in das Autofenster rein, dann muss man sagen, ja, ist es, was Tarantino da macht und auch seine Art und Weise, wie er es ja verteidigt, auch diese Darstellung von Gewalt, die ja irgendwo nachvollziehbar war, kriegt so ein bisschen so einen faden Beigeschmack, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Das ist mir jetzt extrem uncool, aber das finde ich, uncool ist das neue cool. Ich habe letzte Woche mit Bertram den Film Death Proof geguckt und ich war überrascht, wie langweilig der Film eigentlich ist, streckenweise. Ich habe dann irgendwann auf der Hälfte gesagt, wenn man jetzt den Plot jemandem erzählen müsste, sag mal, da sitzen jetzt vier Mädels und diese 70er-Jahre-Ästhetik, die fand ich echt cool. Und dann habe ich auch jedes T-Shirt erkannt. Ah, hier Russ Meyer T-Shirt und bla bla. Das war eigentlich interessant und man wusste, jetzt passiert dann irgendwas Schlimmes. Und das Schlimme wurde dann natürlich auch, ich sage jetzt mal, ausgekostet. Ja. Und als dann Kurt Russell auftaucht, dann spielt es ja nicht mehr in den 70ern, dann verliert es für mich irgendwie den Charme des
Gestrigen. Der Witz war, dass ich Death Proof war eigentlich der Film, der mich mit Tarantino wieder versöhnt hat, weil ich den super fand. Aber bei Pulp Fiction bin ich eigentlich mal ausgestiegen bei Tarantino und bin auch lange ein großer Gegner, habe das auch immer lautstark verkündet. Aber was eben Pulp Fiction eben auch ausmacht, und das macht die Filme vielleicht so ein bisschen langweilig, was den Plot angeht, ist halt dieses ewige Gelaber. Ja. Und das ist was Tarantino eigentlich erfunden hat und was ja dann auch im deutschen Kino, in Lambok, auch in Bam, Boom, Bang und in diesen ganzen Filmen.
Ja, aber
dieses Labern und dieses Rumphilosophieren über vermeintlich uninteressante oder alltägliche Dinge, wie auch bei Reservoir Dogs die Bedeutung, die wahre Bedeutung von Madonna's Like a Virgin oder so, das ist natürlich, oder halt in Pulp Fiction die Diskussion über das metrische System, das ja viele Leute ja komplett umgehauen hat und das man ja ständig als Zitat dann wieder gehört hat, wie in Europa die Burger anders gemessen werden und so weiter.
Also diese wie das zwei Slacker. Killer.
Ja, wie das Slacker und wieder dieses ironische Rumgelaber. Lambok natürlich, ein Film, der ohne Tarantino nicht möglich gewesen wäre und ja sehr populär war dann auch. Und eine Weile war es dann so exzessiv im Kino, dass man das Gefühl hat, sie machen alle Tarantino nach und versuchen jetzt alle, das ist jetzt das, der heiße Scheiß und so muss man jetzt Filme drehen und Drehbücher schreiben. Dass Männer sinnlos nerdig rumphilosophieren.
Ja, wobei, da muss ich eine Lanze für Bang Boom Bang
ja, das ist natürlich
brechen, klar. Weil da ja Martin der, Semmelrogge.
Ja, ja. Aber der wäre ohne
Egon. Zitat aus welchem Film? Welcher Egon? Ich glaube nur im Vorspann. Vorstadtkrokodile. Und zwar der aus den 70er Jahren mit Eberhard Feig als Vater, den man so heute nicht mehr spielen könnte, weil der heißt die ganze Zeit nur Ithaka und was weiß ich. Und ich finde die Originalversion von diesem Film fantastisch.
So ja, da müssen wir natürlich ausführlich
deutsches Abbild der 70er.
Also auch Bam Boom Bang müssen wir ausführlich noch analysieren, das ist klar.
Aber der wäre
sicher ohne Tarantino so auch nicht möglich gewesen. Und dann natürlich die Kehrseite der Medaille, ein anderer Film zum Thema Gewalt, wesentlich kontroverser, aber auch damals aufgenommen in der Kritik und auch bei uns zwei, glaube ich. Natural Born Killers von Oliver Stone, wo ja Tarantino das Drehbuch mitgeschrieben hat oder die Urversion und dann seinen Namen zurückgezogen hat, weil Oliver Stone als zynischer Kritiker und wahrscheinlich der pessimistischste und düsterste amerikanische Filmregisseur, zumindest im Mainstream und amerikakritischste Filmregisseur, natürlich was ganz, ganz, ganz anderes draus gemacht hat als einen nerdigen Slacker-Laber-Killer-Film, sondern eine Mediengewaltsatire, die für mich wunderbar funktioniert hat und mich komplett umgehauen hat. Und mich auch wieder an diesen Punkt gebracht hat, wo ich immer gesagt habe, Leute, die den Film doof finden, haben ihn halt nicht verstanden, wie es halt auch typisch war für die Zeit. Klaus allerdings hat was ganz anderes erlebt in dem Film und es zeigt, dass eine Mediensatire in dem Medium, das es eigentlich karikiert, halt manchmal auch nicht funktioniert.
Weil ich hinterher jemanden umfahren will.
Ja.
Ja, ich meine, ich habe in der Videothek gearbeitet und da kriegt man ein ganz komisches Menschenbild. Weil in der Videothek gab es fast nur Scheißfilme und die guten Filme habe ich dann manchmal empfohlen und dann kamen die Leute wieder an, nur 10 Minuten habe ich ausgemacht und dann kam mal einer und hat gesagt, ob ich gute Filme habe. Dann habe ich gesagt, kommt auf die Definition an. Dann sagt er, Action und zum Lachen. Also ich glaube, dass keiner, der in der Videothek Natural Born Killers entliehen hat, den Film als Satire verstanden hat, sondern einfach, geil. Und ich weiß noch, ich habe dann während der Arbeit, was heißt Arbeit, manchmal kamen nur zwei Leute am Tag, habe ich den geguckt und dann bin ich ins Auto geguckt und dann sah ich eine Mülltonne, habe ich glaube schon mal erzählt, 100 Meter weg. Ich dachte, die ist jetzt fällig. Also ich wollte keine Menschen umfahren, aber so dieses, und die Lacher in dem Film, wie es halt in Komödien, dieses falsche Studiogelächter, nachdem irgendwas Brutales passiert, wie heißt das? Das macht was mit einem.
Ja, ich glaube, dass das Oliver Stone auf jeden Fall was machen wollte mit einem. Ich glaube, also ich weiß, dass ich komplett überfordert war von dem Film und völlig erschöpft aus diesem Film rauskam und auch nichts mehr reden konnte und eigentlich nur noch allein sein wollte, weil dieser Film natürlich ein Overkill war, ein visueller für die damalige Zeit. Er bedient sich eigentlich aller Formen aus der Fernsehgeschichte, MTV-Ästhetik, unglaublich schnelle Schnitte, ist eine visuelle Reizüberflutung. Ich glaube, dass Oliver Stone da das vollkommen absichtlich gemacht hat, dass er uns natürlich zeigen will, hört mal zu, ihr Medien-Junkies, jetzt zeige ich euch mal wirklich, was möglich ist und hau euch das mal so um die Ohren, bis ihr nicht mehr könnt. Er zitiert Reality-TV, er zitiert Sitcoms, das ist das mit die Szene mit den Lachern, wo er ja Mallory Knoxes Herkunftsfamilie in Form einer amerikanischen Sitcom darstellt, eine komplett dysfunktionale Familie. Die Eltern sind zwei bekannte TV-Komiker, Rodney Dangerfield, ganz wichtige Figur des amerikanischen Fernsehens, spielt den Alkoholiker, Vater im vollgekotzten Unterhemd, der seine Tochter missbraucht. Und diese Szene ist so in Anlehnung an die Serie I Love Lucy gemacht und das ist dann natürlich auch mit den typischen Lachern. Dann Reality-TV, dann bis hin zu, ja, natürlich diese sensationslüsternen TV-Reportagen und Nachrichtensendungen in den USA, wie immer wieder diese Berichterstattung, der Journalist ja gespielt von Robert Downey Jr. in einer abartigen Rolle, finde ich. Und insgesamt geht es natürlich in diesem Film um die Besessenheit Amerikas mit Gewalt und auch mit Gewalttätern. Ich erinnere mich an Axl Rose, der ja zu dieser Zeit mit einem Charles Manson T-Shirt gern mal aufgetreten ist. Und da gibt's ja diese Szene, wo Woody Harrelson dann interviewt wird, wo sie aus dem Gefängnis raus ja dieses Fernsehinterview machen und dann sagt noch der Journalist eben zu ihm, hey, wir haben Einschaltquoten, so viel hatte nicht mal Charles Manson oder nur Charles Manson hatte mehr und dann sagt Woody Harrelson, yeah, it's hard to beat the king. Und das ist natürlich was, wenn wir heute schauen, wie erfolgreich diese Serie Dahmer war letztes Jahr auf Netflix. Bin sicher, dass schon an einer neuen Serie gerade über Ted Bundy oder John Wayne Gacy gearbeitet wird. Diese diese True Crime Besessenheit auch gerade oder überhaupt dieser Krimi Boom auch im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie viele Leichen, es wird ja immer mal gezählt, wie viele Leichen im deutschen Fernsehen zu sehen sind.
Ich schaue keine Krimi.
Also was sehr Seltsames und da hat Oliver Stone im Grunde auch was erkannt und was vorweggenommen und letztlich muss man halt sagen, gebracht hat es nicht viel,
nee.
Außer dass es für mich ein sehr wichtiger und toller Film war. Ich habe sogar eine Hausarbeit drüber geschrieben, die ich noch gefunden habe. Ja,
das merkt man.
Ja, und ich habe eine 1 gekriegt.
Wow.
Violence and Mass Media in the United States, Oliver Stone's Natural Born Killers.
Mhm. Ich werde es aber nicht veröffentlichen, weil ich bin ein Slacker. Henry Rollins hatte einen Briefwechsel, glaube ich, mit Charlie Manson. Mhm. Und das hat mich immer ein bisschen irritiert, weil ich ja Henry Rollins eigentlich für einen Humanisten halt. Mhm. Und ich glaube, sein Buchverlag heißt ja 21361 und ich glaube, Charlie Manson hat sein Geburtsdatum auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es als Tattoo oder so, irgendwas hat es auch mit ihm zu tun. Die Talkshows, die Nachmittagstalkshows im Fernsehen, die sind ja heute völlig verschwunden und ich fand es auch wirklich ein Armutszeugnis, dass es gab natürlich dann auch die Möglichkeit, das zu parodieren. Habe ich auch dann Ausgiebe gemacht. Zum Beispiel, ich stehe auf kleine Busen, da kannst du, was weiß ich.
Sag es nicht.
Die Tepels stehen wie eine 1 raus. Also ich war ja dann
Hans froh. Meiser, oder? Hieß so einer, der
ja, ist der war 90er Jahre. Vera am Nachmittag.
Ja, ja.
Und sogar Kerner, also Leute, wo man sagt, das sind eigentlich gute Typen, haben sich herabgelassen in die Niederungen des Schundfernsehens. Und Schundfernsehen deshalb, und das, ich glaube, dass die Castingshow ist eigentlich jetzt das Erbe von der Nachmittagsshow. Mhm. Weil in der Castingshow werden ja auch Leute ausgelacht. Und wenn jemand sagt, ich stehe auf kleine Busen. Und also wenn sich jemand absolut zum Affen macht, man hat ja das nicht geschaut, weil da ganz tolle Gedanken ausgetauscht werden, sondern weil halt da Leute sind, wo man denkt, um Gottes Willen, wenn ich dem in der Straßenbahn gegenüber säße, würde ich den Platz wechseln. Aber es ist ja nur Fernsehen, kann ich ja umschalten. Und ich glaube, in der Castingshow wird es einfach weitergeführt, weil jetzt wurde ja jedes Thema, das auch gar kein Thema war, abgearbeitet und zwar doppelt und dreifach. Zum Beispiel, ich schnüffel gern an den Unterhosen meiner Schwester oder so ein Scheiß. Ich glaube, da gab es fast nichts, was es nicht gab.
Nö. Woody Harrelson hat danach einen Karriereknick erlitten. Das ist sehr oft so ganz kontroverse Rollen. Das berühmteste Beispiel ja Karl-Heinz Böhm, der ja nach diesem Spanner-Film Peeping Tom eigentlich dessen Karriere beendet war. Und Woody Harrelson war ja echt ein aufkommender Star, auch für Hauptrollen. Und ich habe gelesen die Autobiografie von Matthew McConaughey, der seine erste ernsthafte Rolle und damit seinen Durchbruch als ernsthafter Schauspieler ja in der Grisham-Verfilmung Die Jury hatte. Und diese Rolle sollte eigentlich Woody Harrelson spielen, aber nach Natural Born Killers haben sie den Vertrag zurückgezogen und haben gesagt, das können wir nicht machen. Harrelson hat sich aber gut erholt, spielt seither eigentlich ausschließlich in guten Filmen, auch Indie-Filmen oder halt dann so Nebenrollen, wichtige Nebenrollen oder Serien wie True Detective. Und,
Oder Larry Flint,
aber eher so ja, abgefahreneres Zeug. Und ich habe gelesen vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber Woody Harrelson ist zusammen mit John Goodman der erfolgreichste Schauspieler, was die Einspielergebnisse der Filme im Verhältnis zur jeweiligen Produktionskosten angeht.
Spielt er nicht auch in ein unmoralisches Angebot?
Ja, das war ja noch vor Natural Born Killers und das war vielleicht der Weg, wo er hin sollte, als so ein, ja, in eher normalo Mainstream-Blockbuster-Filmen.
Dann hat er plötzlich eine Glatze.
Und dann spielt er eben Mickey Knox. Was alle drei Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, auch noch gemeinsam haben, ist natürlich hervorragende Soundtracks mit bekannten Liedern, also nicht Liedern, die extra für den Film gemacht wurden, keine typischen Scores, sondern eben Soundtracks aus bestehend aus bekannten Liedern. Bei Reality Bites, da ist U2 drauf, Lenny Kravitz, Dinosaur Jr. und eine Künstlerin, deren Lied so das Haupttitellied war und die hieß Lisa Loeb und die hatte ein Album, ein Debütalbum, glaube ich, da rausgebracht, auch 94, das sie dann sogar auf Kassette hatte und das Lied hieß Stay und es war auch so ein Liebeskummerlied von mir für diesen Frühsommer 94.
Ja, halt, was ich an Natural Born Killers überhaupt fast ein bisschen gruselig finde ich, dass das amerikanische Filme sind. Und wie sich immer wieder rausstellt, ist ja so, dass die amerikanische Gesellschaft sowas von gespalten ist. Und die Gewalt, die hat ja in Amerika Tradition. Und dieses Waffenrecht, das ja in der Verfassung verankert ist und so, das wird ja wirklich mit allem verteidigt von der einen Hälfte der Bevölkerung und dann so ein Film, das finde ich fast schon gruselig.
Ja, es ist halt eine Kritik, es ist halt der Versuch, also Oliver Stone ist ja extrem links, ist halt der Versuch, den Amerikanern zu zeigen, wer sie sind und das hat er ja mit all seinen Filmen gemacht, mit seinen politischen Biografien, Nixon und mit seinen Vietnam-Filmen. Und er geht ja ans Eingemachte wie kaum ein anderer und versucht den Amerikanern zu zeigen, wer sie eigentlich wirklich sind. Und dafür wird er natürlich gescholten, dafür kriegt er nie einen Oscar, dafür kriegt er größte Probleme mit der Finanzierung seiner Filme.
Ich glaube, dass die eine Hälfte, also die Waffenfans, die sagen danach Natural Born Killers, geil!
Genauso ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht, ich fand den Film so drüber, dass ich mir schwer vorstellen konnte, wie das geht. Aber wenn man sich überlegt, wie drüber Trump ist und wie erfolgreich, dann weiß ich nicht. Den Amerikanern ist natürlich alles zuzutrauen.
Ja, ja, also da ich ja jetzt gerade süchtig bin nach US-Berichten, ich habe gesehen, wie ein Trump-Befürworter, Supporter, Kultmember, sage ich jetzt mal, interviewt wird. Und dann fragt der Reporter, würde er den Trump immer noch unterstützen, wenn er auf den Treppen des Kapitols jemanden abstechen würde? Und dann, ja klar. Und gestern bei der Debatte der republikanischen Kandidaten hieß es war bei Fox News, aber trotzdem kam die Frage, wer von den acht würde denn Trump immer noch unterstützen, wenn er jetzt der Kandidat der Republikaner wäre, wenn er jetzt verurteilt würde? Und es sieht ja alles danach aus, dass es so weit kommt. Da werde ich laut applaudieren und eine Flasche Fanta aufmachen. Und 6 von 8 haben die Hand gehoben. Also 6 von 8 unterstützen Trump, wenn er der Spitzenkandidat wird. Und nur 2 haben sich getraut, die Hand nicht zu heben. Obwohl so viel jetzt rauskommt, und wenn nur die Hälfte davon stimmt, ist das dann halt ein Straftäter, den man dann zum Präsidenten machen will.
Zurück zum Thema Pulp Fiction mit dem Soundtrack natürlich, der Urge Overkill hochgespült hat aus einem mir nicht ganz ersichtlichen Grund. Das ist einfach eine Coverversion von einem Neil Diamond Lied Girl, You'll Be a Woman Soon.
Aber es war ein Riesenhit. Ist oder war Riesenfan von Urge Overkill.
Ja.
Ich fand es ein bisschen rockig, aber jetzt nicht was, wo ich sage, wow, das...
Und der Mainstream hat Surfmusik der 60er Jahre entdeckt, vor allem in Person von Dick Dale, dessen Lied natürlich da prominent auftaucht auch. Chuck Berry dann, also Tarantino Soundtracks werden ja auch dann ganz wichtige Fundgruben auch für obskures und cooles Zeug aus der Vergangenheit, das niemand kennt. Also ja. Der hat eigentlich eine wichtige Funktion, auch dahingehend auch Künstler zu rehabilitieren, reaktivieren, wie jetzt eben Dick Dale. Und natürlich der Soundtrack von Natural Born Killers, auch eine Mischung aus Alternative Rock mit Jane's Addiction, Rage Against the Machine ist natürlich drauf. Ich glaube, bei dieser Gefängnisausbruchs Szene ist es Bomb Track, das dann da läuft, und da gibt es natürlich nichts Passenderes für diesen Irrsinn, der sich da abspielt. Und dann aber so Esoterik-Gejodel, würde ich es mal nennen, von Peter Gabriel teilweise, so Atmo und natürlich der damals unvermeidliche Nusrat Ali Khan, der, ich habe schon mal gesagt, der beste Sänger der Welt, irgendwo mal zu lesen war. Also den Soundtrack fand ich sehr, sehr, sehr interessant, auch durchmischt natürlich dann mit Filmdialogen immer wieder drin und dann den Sounds und dann immer wieder den wichtigen Songs, die natürlich in dem Film auftauchen. Allen voran zwei Lieder, die ich nicht kannte und die ich unfassbar fand. Das erste im Vorspann, zwei Lieder von Leonard Cohen, auch von 94, von dem Album The Future. Und das eine Lied ist eben The Future. I've seen the future and it is murder, singt er. Und das andere Lied ist Waiting for a Miracle. Das ist das, das im Vorspann kommt. Und ich war schon in Minute 1 durch diese Bilder, diese Wüstenbilder und dieses Lied von Leonard Cohen in diesem Film komplett fanat. Also ich war schon Fan eigentlich in Minute 1.
Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass ich glaube, in jeder Studenten-WG musste ein Pulp Fiction-Poster hängen, sonst war man kein richtiger, in Klammer, Slacker, Student. Ja. Was Soundtracks betrifft, finde ich Wednesday auch so ähnlich, weil da kommt plötzlich The Cramps mit Goo Goo Muck, ein super Lied. Und das hatte der Normalsterbliche in den 80ern oder frühen 90ern überhaupt nicht mitgekriegt.
Ja, das geht eigentlich da los, dass man Lieder nicht mehr für den Film selber produziert, sondern, wie es in den 80ern eben noch oft war, oder aktuelle Lieder nimmt und guckt, dass man die auf den Soundtracks raufpackt. Das war eigentlich das Ding in den 80ern, Footloose, Beverly Hills Cop und so weiter. Und jetzt nimmt man einfach bestehende Lieder, man plündert die Musikgeschichte und das werden die Soundtracks. Und da sind die drei Filme natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben ja noch ein paar Folgen, machen wir die anderen Ereignisse und Filme in den weiteren Folgen und gehen zur Musik und beginnen mit unserem Referenzpapst. Wie heißt er eigentlich? Robert Dimery. Und da ist ja...
Der wird ja immer unwichtiger.
Er hat 1994 sich selber übertroffen. Also ich glaube, es gibt wenige Jahre, wo so viel aufgelistet ist. Teilweise nachvollziehbar, teilweise finde ich es jetzt ein bisschen unnötig. Und vor allem hat er auch nicht zu verzeihende Versäumnisse, finde ich, 1994. Vielleicht machen wir kurz so einen Hip-Hop-Schnelldurchlauf. weil wir ja keine Ahnung haben von Hip-Hop, aber es taucht auf Method Man, ein Mitglied vom Wu-Tang Clan mit Tickle oder Tykel. Ich habe reingehört, hat mir überhaupt nichts gesagt. Es ist eben, ich habe gemerkt, dass mir die Westküste, glaube ich, teilweise besser gefällt mit Dr. Dre's G-Funk und so weiter. Es ist doch souliger und mir ein bisschen eingängiger in vielem als dieser etwas härtere und düstere Ostküsten-Sound, wobei das auch nur bedingt stimmt. Aber ich konnte jetzt mit Method Man nicht viel anfangen und habe auch nicht mehr zu sagen dazu. Klaus? Method Man.
Ja, alles gesagt. Aber ich hol's nach.
Interessant dann allerdings Nas mit seinem, ich glaube, zweiten Album Illmatic. Und Nas ist ein Eingeborener der New Yorker sogenannten Projects in Queens, also einer Sozialbausiedlung in Queensbridge. Ich erinnere mich an Filme aus den 90ern, ein Film Clockers, der lief, glaube ich, bei uns gar nicht, den habe ich in Amerika im Kino gesehen mit Harvey Keitel, der spielt in den Projects ein Brennpunkt eigentlich, hohe Kriminalitätsrate, natürlich kaum weiße Bewohner, hauptsächlich Afroamerikaner und Latinos und eine Menge Kriminalität und Nas besingt hier auf Illmatic eigentlich seine Jugend und sein Leben in den Queensbridge Projects, wie ein Kriegskorrespondent beschreibt Dimery ihn hier. Der 20-jährige Nas fühlt sich, Zitat, gesegnet, dass er so lange gelebt hat. Vor 2 Jahren wurden sein Bruder und sein bester Freund angeschossen. Sein Bruder überlebte, sein Freund nicht. Und da sind Leute von Tribe Called Quest dabei, Q-Tip und so weiter, Jazz-reflektierte Beats. Und das für mich beim schnell reinhören direkt eingängigste und beste Lied ist New York State of Mind, nicht zu verwechseln mit dem von Dr. Dre. Ist es von Dr. Dre? Und Mr. Keys, da darf man nichts Falsches sagen, aber ich glaube. Aber das ist gut, aber mir insgesamt dann auch zu düster und auch wieder eben dieses eher Ostküstenproblem, das ich dann festgestellt habe, dass ich es habe. wobei es einen weiteren Protagonisten der Ostküste gibt und der gefällt mir tatsächlich besser. Und es ist natürlich The Notorious B.I.G. Ready to Die heißt sein Album. Ein paar Jahre später ist es dann wirklich ja der Fall gewesen.
Wie bei fast jedem Rapper.
Ja. Und hier finde ich, jetzt hat er dann eben diese Westküsteneinflüsse auch drin. Bei Juicy beispielsweise, also da nimmt er doch viel auch von diesen Dr. Dre Produktionen und G-Funk und souligen Elementen dann auch drin. Eine Menge Drohungen, die Erzählungen aus seiner berüchtigten Vergangenheit, die Gänsehaut erzeugende Drohungen und seine Visionen der Zukunft erlauben keinen Widerspruch. Das ist eine Platte, die, glaube ich, dieses Dissen auf ein völlig neues Niveau gehoben hat, weil das alles total ernst gemeint ist und dann ja auch blutiger Ernst werden sollte ein paar Jahre später. Dann haben wir noch ein letztes und das sind die Beastie Boys mit Ill Communication.
Ich schäme mich fast, dass das einzige Rap-Album, das ich besitze, eins von weißen Rappern ist, ja. Nämlich Ill Communication. Und ich finde das Cover schon mal super, wie einer aus dem Auto raus wahrscheinlich Burger bestellt mit so einem riesigen Kasten, in den er da reinlabert. Und Ill Communication hat natürlich den Überhit.
Ja.
Sabotage.
Sabotage mit dem tollen Video von Spike Jones.
Ja. Und das darf auf keiner Party fehlen.
Also ich glaube, dass dieses Album vor allem wegen diesem Lied natürlich so erfolgreich war, denn der Rest ist relativ sperrig und relativ eingängig. Das erste noch, wie heißt es, Sure Shot, ist noch, ja. Ist noch so ein gutes, grooviges Lied auch mit einer guten Hook, dieser Flöte. Ansonsten ist da eine Menge Trash drauf und man hört natürlich die Punk-Vergangenheit. Die Beastie Boys haben ja eigentlich als Punk-Band in New York angefangen.
Wahrscheinlich habe ich sie deshalb.
Und da ist eine Menge geknüppelt drauf. Also wirklich drei Instrumente, Bass, Gitarre, Schlagzeug und jemand schreit dazu. Verzerrter Sprechgesang kann man nicht sagen. Also wirklich eine Menge trashiges Zeug drauf. Markerschütternd und kurzlebige Trash-Nummern nennt es Demery hier. Und also keine Platte, die mit denen man eigentlich normalerweise Millionen Stück verkauft, aber ich glaube, Sabotage hat es gerissen. Man sieht auch in der tollen Beastie Boys Doku von Spike Jones, wie die ja dann in Los Angeles, da sind sie ja hingezogen dann in den 90ern, wie die wirklich in Kellern Musik machen und wie sie jammen und wie sie mit Bassgitarre, Schlagzeug, Mike D. spielt Schlagzeug, Adam Jauch lernt auch verschiedene Instrumente und will handgemachtere Musik eigentlich machen. Sie haben dann immer wieder auch Gäste mit dabei. Und wie sie wirklich in einem Proberaum, in einem Keller, im Keller ihres Hauses da Punkmusik machen. Und daraus, aus so einer Session, entsteht dann eben auch Sabotage.
Mit Kontrabass und so. Mhm. Ich sage jetzt was ganz Absurdes. Die Beastie Boys sind die Blur des Rap.
Ja. Da können wir nachher noch ganz kurz hinkommen, wenn wir zu Blur kommen, was wir heute wahrscheinlich noch tun. Ich habe noch ein letztes, das man vielleicht im Bereich Hip-Hop auch ansiedeln kann, zumindest was den Gesang angeht. Es ist auch eine weiße Band, es ist was völlig anderes und ich habe diesen Typen geliebt und diese Band in den 90ern. Ich höre es nicht mehr allzu oft, habe mich aber vor kurzem wieder erinnert und hatte vor kurzem im Auto einen Riesenspaß, mal wieder da reinzuhören. G-Love and Special Sauce, ein Trio aus Philadelphia. Und die spielen zu dritt mit Kontrabass, einem ganz minimalen Jazz-Schlagzeug und dann eben einer ziemlich trashig gespielten Akustikgitarre oder manchmal einer Halbakustikgitarre und dann einem ultra coolen und total abgefahrenen und mit dem lässigsten Sprechgesang, den ich kenne, dann von diesem G-Love-Typen. Also es ist eigentlich eine Mischung aus Blues, Folk, Hip-Hop, Soul, mit eigentlich echten Instrumenten. Da ist nichts Elektronisches dabei, da wird nichts geloopt, da sind keine elektronischen Beats dabei. Und das erste Album ist aber noch gar nicht so gut. Ich finde es aber toll, dass Demery es erwähnt, weil er hier ein völlig neues Genre schafft und das auch niemand sonst macht, aber er selber auf späteren Platten dann besser, finde ich noch, vor allem Yeah, It's That Easy von 97. Aber wenn man sich mal einen Eindruck verschaffen möchte, dann ist es vielleicht Baby's Got Sauce, um da mal reinzuhören, was das für eine arschcoole Musik ist.
Hör ich mir mal an.
Ja, dann als nächstes kommt der Punk zurück in einer seltsam mainstreamigen Form. Die Klaus schon hier wieder die Irritationsfalten auf die Stirn treibt. The Offspring.
Triangle of Sand.
Mit ihrem Album Smash. Ein riesen Seller, 4 Millionen Mal. Und Offspring waren auch omnipräsent im Musikfernsehen mit den Hits dieses Albums. Self-Esteem und Come Out and Play waren, glaube ich, die zwei
Self-Esteem, ist das denn? Ich weiß noch, das lief irgendwie, ich war im Kino und das Lied lief und ich konnte nicht schnell genug aus dem Kino raus, weil erstens war das für mich absolutes Proletengeschrei und ich habe mich als Kurt Cobain-Verteidiger gefühlt, weil ich dachte, das machen die jetzt also aus Smells Like Teen Spirit oder irgendwas. Ich fand es einfach nur scheiße.
Was schön ist an The Offspring ist, die waren mir eigentlich relativ egal musikalisch. Sie haben mich nicht genervt, weil ich ja keine Punk-Tradition habe und es war eingängiges Zeug irgendwie, es war Gitarrenmusik. Ich hatte kein allzu großes Problem mit denen.
Mich hat aber jetzt genervt.
Hab aber jetzt gelesen in dem tollen Buch 101 Rock Stories von Christoph Leim eine Geschichte, die mir nicht bekannt war. Und zwar gab es in den 90ern ja auch diesen Streit zwischen Metallica und Napster. Napster, ja, die erste File-Sharing-Plattform, wo Metallica ja dann geklagt haben dagegen, was ihnen ja eine Menge Feinde auch gemacht hat, weil Napster ja argumentiert hat, es geht um das Teilen, es geht um freies Internet, es geht um, ja, die wollen immer nur noch mehr verdienen und hier geht es eben um Freiheit, wieder auch das Thema der 90er. Und die Offspring haben dann darauf reagiert, indem sie ein T-Shirt anfertigen lassen haben mit dem Napster-Logo. Und das verkauft hat und Napster hat dann dagegen geklagt und die Offspring haben die Argumentation von Napster eben übernommen und wie es hier heißt, die Band hat ja nur die T-Shirts mit dem Aufdruck zur Verfügung gestellt, die kann ja nichts dafür, wenn Fans das auch anziehen. Napster lassen die Offspring am 2. Juni 2000 eine Unterlassungsklage zukommen. Die Band verteidigt sich mit dem Argument, dass sie das Logo ja lediglich mit ihren Fans geteilt habe und greift damit punktgenau ein faktisch falsches Argument der Firma auf. Damit dürfte klar sein, dass hinter Napster nicht die Philosophie der freien Verteilung von Kulturgütern steckt. Napster ist entstanden als handwerkliches Kopierwerkzeug, hat nachher ein Geschäftsmodell daraus gemacht und Geld mit dem geistigen Eigentum anderer Leute verdient. Und die zweite Punkband, an der es kein Vorbeikommen gab, waren Green Day mit ihrem Debütalbum, wie hieß es, Dookie?
Dookie.
Ja, was ist mit denen?
Also das Cover sieht schon mal aus, als wäre es von den Dead Kennedys. Das sieht aus wie Bedtime for Democracy und mit ganz vielen Figuren und da geht es ganz schön ab. Man erkennt, weil es so klein ist, ist ja auch eine CD, wieder ein Minuspunkt für die CD, diese ganzen Details nicht, aber es sieht schwer nach den Kennedys aus und plötzlich durch Basket Case sind Lieder in den Charts, die man als Punk-Fan, also von amerikanischem Punk, eigentlich schon seit Jahren von den Descendants kennt und man denkt dann, wieso sind die Descendants eigentlich keine Superstars oder All? Hm. Jetzt kommt Green Day daher.
Bad Religion machen eigentlich auch sowas schon länger, oder? Bei Offspring musst du immer an Bad Religion.
Wobei Bad Religion ist halt meistens geknüppelt und ab und zu halt ein langsames Lied, das aber zeigt, dass sie die Melodie beherrschen und natürlich die fette Akkordgitarre. Und bei Green Day war es für mich unerklärlich. Das Lied ist ja okay. Basket Case
lief ständig im Musikfernsehen.
Wie Wonderwall, wenn das kommt, denke ich nicht schon wieder. Und ich muss dann natürlich beim Schlagzeugeinsatz immer zeigen, dass ich das Lied auswendig kann. Bop, 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 bop. genau wie bei Smells Like Teen Spirit. Aber wenn man jetzt die Platte durchhört, denkt man, die Dissenten sind eigentlich besser. Und es ist wirklich völlig okay. Und Green Day hat sich dann ja auch verändert und dann kommen viele Akustikgitarren und dann Boulevard of Broken Dreams, glaube ich, heißt das Lied. Das ist eigentlich ein Pop-Song und man erkennt an der Stimme von Herrn Armstrong von Green Day, dass es Green Day ist, aber mit Punk hat das eigentlich wenig zu tun. Ich glaube, die Typen sind echt in Ordnung.
Ja, ich fand das dafür, also es war mir zu omnipräsent. Ich glaube, When I Come Around war noch der zweite
große, ja, Hit. Das war mir ein bisschen zu holzig, so ja, vom wie es gespielt ist.
Mir war es zu, ja, zu musikalisch zu schlicht und ein bisschen zu gleichförmig, aber ja, und dann auch zu oft im Musikfernsehen, das er dann immer lief.
Ja, ja.
Und dann hat es einen irgendwann auch mal genervt. Aber ich fand es, ja, okay.
Ja, okay, aber okay. Ich finde
aber erstaunlich gemein. Auch, Millionen verkauft. Ich weiß nicht, ja, Dookie auch, sicher 6 Millionen oder so.
Ja, ja, und dann denk mal, ich habe jetzt hier die, was weiß ich, I Don't Wanna Grow Up von den Dissenten sind. Die kennt niemand. Und wenn man es früher jemandem vorgespielt hat, hieß es, was hörst du für Scheißmusik? und jetzt plötzlich überall. Also, ich fand es seltsam. Hm.
Und dann haben wir ein Soloalbum eines guten alten Bekannten, nämlich Frank Black von den Pixies mit seinem, ist glaube ich sein Solo-Debüt.
Ja,
ich glaube. Teenager of the Year. Klaus.
Ja, ich finde, irgendwas fehlt. Ich glaube, das ist die Gitarre von, ich glaube, Joey Santiago heißt er. Oder ist das der Schlagzeug? Ich weiß nicht mehr.
Ja,
ich glaube. Und er singt auch nicht so abgedreht wie auf Pixies Alben. Ist da drauf, I Heard Ramona Sing?
Ja, ich muss gerade mal gucken.
Ich glaube, da ist I Heard Ramona Sing drauf. Also, obwohl es Frank Black ist, der Kopf der Pixies, klingt es irgendwie so, als würde die Band das ausmachen, was die Pixies ausmacht.
Nee, Ramona ist nicht drauf. Es sind,
dann war's vielleicht
es sind schon mal 22 Lieder drauf und da geht ja, schon das Problem los. Das heißt, da ist eine Menge Kram, eine Menge so zwischen, eine Menge so Ein-Minuten-Quatsch wahrscheinlich auch mit drauf. Das nervt ja sowieso
das schon immer. Das gibt's im Hip-Hop immer.
Ja. Der auf Spotify größte Song oder bekannteste, beliebteste heißt Headache. Und dann gibt es noch Whatever Happened to Pong. Das ist das Erste, das hat mir schon mal nicht gefallen.
Ja, also es fehlt was. Und ich glaube, es sind die abgedrehten Gitarren bei den Pixies. Also es ist, glaube ich, auch eine okaye Platte, aber okay ist ja eigentlich nichts, was einem dann zum Kauf zwingt oder zum Hören.
Dann kommt eine Band, kennst du, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du die kennst und was du von denen hältst, Girls Against Boys.
Ich kenne sie nur vom Namen.
Das ist eigentlich genau deine Musik.
Oh, ja, mal wieder.
Ja. Venus Luxury Number One, Baby. Underground, Post-Punk, zwei Synthesizer, Synthesizer und zwei Bassisten. Stilistisch, der Gesang wird hier eingeordnet zwischen Mark E. Smith und Kurt Cobain.
Da haben wir ihn wieder.
Ein düsteres Album voller gefährlicher Reize. Ich musste jetzt beim Hören denken, es ist eine Mischung zwischen The Cure und Fugazi.
Das höre ich mir an. Das höre ich mir an. I Heard Ramona Sing ist auf einem späteren Frank Black Album.
Dann haben wir eine Band, die hatten wir auch schon mal, die jetzt immer wichtiger werden und eigentlich einen Stil repräsentieren oder die Speerspitze eines Stils sind, der so als Lo-Fi-Rock oder Post-Rock bezeichnet wird, Pavement mit Crooked Rain. Crooked Rain, ihr, finde ich, eins ihrer zwei besten Alben, hat sogar so eine Art Indie-Hit drauf mit Cut Your Hair. Wahnsinnig tolle Melodien, aber gelangweilt und slackermäßig gesungen. Immer
von John Merkmes.
Von John, heißt er Merkmes?
Merkmes.
Steven Merkmes.
Ah, Steven.
Der ja auch schöne Erwähnung findet im Barbie-Film.
Warst du drin?
Mit einer, wie er den Indie-Gesang neu definiert, über Lou Reed wird genamedropped und natürlich hier Wire und so weiter.
Ich saß im Kino und habe gedacht, habe ich jetzt richtig gehört? Dann wollte ich zurückspulen, aber es geht nicht im Kino. Hat er Wire und The Fall gesagt?
Ja, ja, hat er gesagt. Ja.
Wahnsinn! Ja. Weil ich habe gesagt, hä? Dann habe ich gegoogelt und gebe ein Barbie The Fall, weil das im Barbie-Film, das müssen wir erstmal schaffen.
Ja, also dann war es da tatsächlich schöne so. Szene.
Ja.
Auch die Gitarren klingen ja auch immer so leicht verstimmt und so weiter. Aber es macht natürlich trotzdem Spaß, diese Platte. Und es sind einfach gute Songs. Die wissen, wie man gute Songs schreibt. Und sie sind aber so die Anti-Stone Temple Pilots, die Anti-Soundgarden. Sie wirken so, als könnten sie es nicht richtig, als wollten sie es auch nicht richtig und wirken so ein bisschen gelangweilt und so Understatement und versuchen eigentlich auf Rockismen zu verzichten, aber zeigen eben dann doch, was sie können. Also es ist so eine seltsame Mischung, die auch nerven kann, aber die ihre ganz, ganz tollen Momente hat. Range Live beispielsweise oder Gold Sounds sind natürlich ganz, ganz große Indie-Songs.
Die wissen, wie man Erfolg verhindert.
Ja, aber Einfluss hatten sie.
Ja, ja.
Denn ich finde, man hört diese Einflüsse dann auch im Deutsch-Rock, in der Hamburger Schule eben, ja, vor allem.
Auf jeden Fall.
Und in Freiburg war das dann eine Band, die aus Kicking Edgar Allan Poe hervorgegangen ist, Geschmeido, die das komplett übernommen haben dann. Polunder tragend, Trainingsjacken,
Turnschuhe,
Korthosen, Secondhand-Kleidung und alles so ein bisschen Understatement gespielt.
Ich habe dem Sänger, jetzt Sänger von Die Höchste Eisenbahn, dem Francesco Wilking, habe ich mal aus meinem unveröffentlichten Buch, 10 Jahre im Keller, meine Beschreibung von Kicking Edgar Allan Poe, später Tele, geschickt und er fand es dann doch sehr witzig, diese, wie sagt man, Memory Lane und wie man das von außen als Dreistreifiger gesehen hat.
Ja. Ja, für mich war das auch völlig neu dann da und ich war fasziniert, aber auch ein bisschen gelangweilt teilweise aus dem Alternative Rock, aus echten Gefühlen rauskommend, dieses Understatement.
Ja, man war so irritiert. Betrachter von einer neuen Subkultur.
Ja.
Zwei Streifen und Seitenscheitel.
Genau. Ja, und dann kommt was ganz Neues. Eigentlich nicht ganz neu, weil Massive Attack gab es schon, aber das, was Portishead hier machen, Dummy, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe das Gefühl gehabt, jeder hat Portishead gehört, 1994, 95. Überall waren sie Gesprächsthema. Es war sicher das Coolste. Es war noch Avantgarde, aber es war trotzdem schon Mainstream. Ich glaube, es war auch so ein Coolness-Faktor, Portishead zu hören und über Portishead zu reden. Und das war wirklich was ganz Erstaunliches, was es so in dieser Form nicht gab bisher.
Sour Times, eines der besten Lieder aller Zeiten.
Eine Mischung aus Elektronik, aus Jazz, aus Samples, aus echten Instrumenten und dann dieser unfassbar faszinierende, charismatische Gesang von einer Sängerin, die, glaube ich, wie niemand sonst die komplette Verweigerung der Kontaktaufnahme mit dem Publikum live zu was ganz Charismatischem gemacht hat. Ich habe sie einmal gesehen, solo dann noch, mit ihrer ersten Soloplatte. Und man kann nicht hingucken. Man kann nicht hingucken, obwohl sie keinerlei Kontakt aufnimmt und eigentlich die Augen nur zu hat oder auf den Boden schaut.
Oder raucht am Mikro.
Glory Box.
Maren Kreumann. Finde ich, mit geglätteten Haaren.
Wer ist Maren Kreumann?
Das ist eine deutsche Kabarettistin, die damals, glaube ich, die Frau von Robert Azorn in Lehrer Dr. Specht gespielt hat. Oder in Oh Gott, wie hieß es? Wo er diesen Pfarrer spielt. Jedenfalls, Maren Kreumann fällt zurzeit auf durch sehr kritische Sketche.
Ah, das ist die. Ja, ja, das ist gut.
Ja, die ist gut. Die ist schon relativ alt. Hm. Die spielt auch in einem Film mit, in einer deutschen Komödie mit, jetzt pass auf, mit einem ganz altgedienten, verdienten Schauspieler, wo sie irgendwann keinen Bock mehr hat auf diese langweilige Ehe. Das war ein echt cooler Film. Mir fällt es nur gerade nicht ein. Vielleicht werde ich das nachreichen.
Das Mastermind hinter Portishead ist Jeff Barrow und die Sängerin natürlich Beth Gibbons. Und dann gibt es noch einen dritten, von dem man nicht weiß, wie er heißt. Ich habe die mal noch live gesehen beim Southside und es war unfassbar toll. Es war nach ihrem dann dritten Album, das ja mit einiger Verzögerung dann nochmal rauskam. Das zweite ist dann so ein Abklatsch gewesen, das dritte war wirklich nochmal extrem
originell. Moment, ich bin großer Fan des zweiten Albums, vor allem vom Lied Over. Das habe ich ja schon mit meiner Frau gecovert. Das besteht eigentlich nur aus zwei Tönen und ich finde es fantastisch. Also ich finde das zweite fast noch besser.
Ja, wobei sie, also ich finde, sie machen das, das ist halt Dummy Teil 2, fand ich, vom Sound und von
aber
allem.
Aber abgesehen von Sequels, wieder ein tolles Wort eingebaut, in Filmen finde ich das in dem Fall eine mindestens Qualitäts Beibehaltung. Aber ich finde das zweite fast noch besser.
Ja, okay. Und dann sind wir halt in diesem Genre Trip-Hop, das jetzt plötzlich aus Bristol vor allem kommt. Irgendwie die meisten Trip-Hop-Bands kommen aus Bristol. Und unter anderem ja auch Massive Attack, die auch ein Album machen.
Es gibt eben das Gerüchte, dass Banksy ein Mitglied von Massive Attack sei. Ja. Wer weiß, ob es stimmt.
Protection heißt die Platte. Der bekannteste Mitglied von Massive Attack, Tricky, steigt aus während der Aufnahmen, ist aber noch zu hören auf Karma Coma oder Eurochild. Und ansonsten habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit Massive Attack, bis auf die großen Hits, die eben rauskamen, und kann zu diesem Album eigentlich gar nicht viel sagen. Kennst du das?
Nee, ich habe mich jetzt nur mit Massive Attack beschäftigt, weil Sinéad O'Connor oft mit Massive Attack zusammenarbeitet in einem Lied, das heißt irgendwas mit Crisis, ein wunderbares Lied, aber sowas von dermaßen düster. Und dann gibt es noch eine andere Zusammenarbeit auf einem späteren Album und ich finde die Sounds immer sehr gut und die Atmosphäre, die geschaffen wird, auch in Teardrop, das dann durch Dr. House auch dem Normalverbraucher einen Hit wurde. Und so ein ganzes Album höre ich eigentlich selten.
Also ich finde, ja, Massive Attack sind eigentlich immer am besten, wenn sie mit tollen Gastsängerinnen tolle Songs machen.
Elizabeth Fraser.
So zum Beispiel, genau, jetzt erinnere ich mich wieder, das wirklich Schöne, und es kommt unbedingt in die Playlist, Protection mit Tracy Thorn.
Tracy Thorn ist sowieso super, und ich muss ihre Biografie noch lesen, von Everything But The Girl, über die wir, Überraschung, Überraschung, 1984 reden müssen, obwohl die 83 eigentlich als Neo-Jazz oder Smiths-Abklatsch, je nachdem, was sie gerade so machen, auftauchten. Aber dann erfinden die sich neu.
Und dann bleiben wir doch vielleicht noch in England. Wir haben noch vielleicht 20 Minuten. Das könnte reichen für drei große, große, große Britpop-Alben. Es gibt gerade auf Arte eine Britpop-Doku. Und da wird eines deutlich, nämlich, das war kein organisiertes Genre, wo man gesagt hat, wir fangen jetzt hier was Neues an, sondern es waren einfach englische Bands, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Blur gehört dazu, die aber gar nicht so erfolgreich waren mit ihren ersten zwei Alben, vor allem nicht mit dem zweiten. Und die jetzt ihren Hit raushauen, vor allem ihren großen Single-Hit, Girls and Boys natürlich. Ich habe hier entdeckt, dass dieses Lied basiert auf einem David Bowie-Lied, das auf dem 80er-Album Scary Monsters drauf ist und es heißt It's a Game.
Gibt's auf den Bay City Rollers.
Das fand ich doch erstaunlich. Ich dachte, ich tue mich immer schwer rauszuhören, wo Blur ihre Inspirationen hernehmen. Manchmal hat man den Eindruck, ein bisschen The Kings, aber vielleicht eher It's No Game heißt das Lied. The Kings hört man manchmal ein bisschen raus, die ganz, ganz frühen Pink Floyd meine ich schon gehört zu haben, mit Sid Barrett noch und jetzt eben auch den 80er Jahre oder spät 70er, früh 80er Bowie. Und Blur sind natürlich eine Band, die auch sich hervorragend eignet, um so die Speerspitze da zu werden von Britpop, weil sie haben eine Amerika-Tour 92, es wird in dieser Doku deutlich, und sie sind so abgeschreckt von Amerika und so angewidert von dieser Erfahrung, dass sie wirklich zurückkommen und sagen, sie wollen britische Musik machen, sie wollen eigentlich alles Amerikanische vermeiden, das heißt also Blues und Rock möglichst raus und eine Musik machen, die sowohl textlich als auch musikalisch sich auf auf britische Gesellschaft, die britische Musiktradition bezieht. Und sie wollen halt so eine richtig britische Band werden und Großbritannien irgendwie in Musik packen. Und das gelingt ihnen, finde ich.
Finde ich auch.
Obwohl man nicht richtig beschreiben kann, warum eigentlich.
Ja.
Außer natürlich so Sachen wie Parklife, dann diese gesprochene Text übrigens von Phil Daniels, einem Schauspieler aus Quadrophenia, der ja, ja mit seinem tollen englischen Akzent dann auch diesen Text spricht. Live ist er nur ein paar Mal mit ihnen aufgetreten, da musste es dann immer Damon Albarn machen. Ja, aber jetzt du.
Ich finde das auf dem neuen Album, das ich mir in Perugia, in diesem wunderbaren Plattenladen, gekauft habe, sehr vom Gesang her nach David Bowie klingt. Also ich war überrascht. Also ich habe das gestern im Haus voll aufgedreht und dann habe ich zum Teil gedacht, das klingt ja exakt nach David Bowie. Das fiel mir zum Beispiel beim ersten Album Leisure, das ich auch sehr gut finde, nie auf. Und dort war es, glaube ich, auch nicht so
extrem. Vielleicht wird es auch wirklich deutlicher. Aber was auch deutlich wird in dieser Doku ist, wie unfassbar gut diese Band aussah. Auch der Bassist, der ja mittlerweile Käse und Milch herstellt auf irgendeiner Farm in England. Damon Albarn, ein unfassbar gut aussehender Kerl und wirklich eine coole Band, finde ich, auch optisch. Und die großen Songs auf diesem Album sind sicher natürlich Girls and Boys, der ganz große Hit. End of a Century, Parklife natürlich, ganz wichtiger Song.
Parklife.
Und das Schönste, das auch wieder zeigt, diesen großen schwelgerischen Pop, den britische Bands halt auch so toll beherrschen, ist This is a Low, das vorletzte Stück auf der Platte. Ich finde Blur nie durchgängig gut. Es gibt, glaube ich, kein Album von Blur, das ich von vorne bis hinten wirklich ganz toll finde. Aber auf dieser Platte kommen sie doch schon mit einigen Songs in meine Gunst.
Lied Nummer 1 auf der B-Seite, ich habe sie auf Vinyl gekauft, die neue, ist auch so eine typisch britische Hymne mit ganz tollen Akkorden, das einem wirklich nur schon deshalb glücklich macht.
Ja.
Hörst dir an.
Das
ist doch eins der zwei Lieder, die du gut
findest. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von der neuen.
Ja, aber das
bisher muss vielleicht noch mal rein.
Sehr, sehr.
Aber Parklife ist natürlich eine wichtige Platte. Und jetzt hat die Industrie hier was entdeckt, nämlich tolle britische Bands, die auch erfolgreich sind und die Single-Hits haben. Und jetzt wird 94 ist, glaube ich, so das Jahr, wo diese Idee des Britpop wirklich auch vermarktet wird und als solche omnipräsent ist. Und als wir da in Schottland waren, es war wirklich in jedem Plattenladen, in jedem Pub, in jedem Klamottengeschäft liefen die Bands der Stunde, nur englische Bands, die T-Shirts gab es von Oasis, dann natürlich dieses in Anlehnung an diese konzentrischen Kreise von The Who, diese T-Shirts und die Musik war einfach überall und man hat auch richtig gemerkt, dass die Jugend irgendwie aufatmet und auflebt, dass da irgendwas passiert, dass die 80er vorbei sind. Blair wird natürlich erst 96 dann gewählt, aber ist eigentlich eine folgerichtige politische Entwicklung auch. Die Zeit der Konservativen und dieses seltsam sozial Schwierigen auch in England scheint vorbei. Es ist dann die Zeit des sogenannten Cool Britannia und vor allem Labour schafft es dann ja auch, das Land ja wirtschaftlich auch wirklich wieder deutlich nach vorne zu bringen und das merkt man, finde ich. Die Stimmung ist extrem, habe ich sie zumindest wahrgenommen, jung und Musik ist überall und cool und ich fand das total toll und total faszinierend, diese Zeit.
Blair und Schottland. Blur.
Ja.
Blair und Blur.
Genau. Und dann kommt natürlich der Gegenentwurf aus Manchester mit dem Debütalbum.
Oasis, Definitely Maybe. Man sieht schon auf dem Cover der Rückbezug auf 60er Jahre, teilweise 70er Jahre, Pete Best, nicht Pete Best, sondern George Best, der Fußballer, der ja diesen tollen Spruch, kennst du ihn?
Mhm. Klar.
von wegen, das meiste Geld gab ich für Autos und Frauen aus, den Rest habe ich einfach verprasst. Stimmt das so ungefähr?
Ja, Alkohol kommt, glaube ich, noch
vor. Alkohol, natürlich. der wird natürlich auch verehrt und den sieht man hier auf dem Cover. Und Gitarren, die aussehen, als hätten sie die Beatles benutzt und nicht. Umsonst steht auf der CD Helter Skelter, also die Beatles-Verehrung von Oasis, geht ja so weit, dass, glaube ich, Liam seinen Hund Lennon nennt.
Es gibt ja dann auch auf einer B-Seite I'm a Walrus.
Ja, stimmt. Ja. I'm the Walrus haben die gecovert und mich würde es nicht wundern, wenn sie nicht auch Rain gecovert hätten, also meistens Lennon-Lieder. Hm. Kommt auch nicht von ungefähr. Interessant finde ich, dass George Harrison in den 90er mal über Oasis gesagt hat, was soll daran interessant sein, wenn eine Band Musik nachmacht, die 30 Jahre alt ist.
Ja, aber wenn sie es so gut macht, ist natürlich schon wieder interessant.
Zumindest über zwei LPs hat es funktioniert. Und dann wird's, das sagt ja dann Songschreiber Noel Gallagher selber zum Größenwahn auf dem Be Here Now, was er auch auf ein Lennon-Zitat zurückgeht. Und er sagt in seiner unnachahmlich ehrlichen Art, in seiner Schnottrigkeit, only crap songs on the album. Und dass es halt nur noch Sound war und keine Lieder mehr. Wenn man sich jetzt Noel Gallagher and the High Flying Birds anhört, sind es Lieder, die wirklich gut sind und finde ich Oasis viel besser weiterentwickelt haben als Oasis zu Lebzeiten selber. Also ich habe ein Album und ich finde es wirklich gut und es klingt teilweise wie eins der besten Oasis-Lieder, was aber nicht auf Definitely Maybe drauf ist, nämlich The Importance of Being Idle. Ja,
super Lied.
Und manches klingt genauso wie das.
Also ich fand dieses Album Wahnsinn, als es rauskam. Für mich war das so, war klar in dem Moment, oh, vielleicht ist der amerikanische Alternative Rock auch wirklich jetzt mal durch langsam und hier kommt was Neues. Und es war, obwohl es so retro klang, irgendwie frischer und nicht so melancholisch und nicht so, ja, teilweise muffig abgestanden, wie dann halt so auch Pearl Jam dann mittlerweile geklungen haben teilweise. Ich fand, es war halt auch mehr dann mein Lebensgefühl, auch 94, nicht mehr so ganz so schwermütig, vor allem dann im Herbst und halt eine Feier des Moments und das, auch hat halt so was Hedonistisches, was dann auch besser zu mir und zu meinen damaligen Situationen gepasst hat. Tonight I'm a Rock'n'Roll Star oder Live Forever, so zwei Feiern des Moments, so diese jugendliche Unsterblichkeit, Cigarettes and Alcohol natürlich auch als Titel, der Soundtrack meines damaligen Lebens in den Freiburger Kneipen.
Und ich fand sie trotzdem gut, obwohl ich anders gelebt habe.
Ja, also sie sind natürlich so der Working Class Gegenentwurf von Blur, die ja eher so ein intellektuelles Mittelklassen Symbol waren. Und diese Band war jetzt was Neues insofern, als sie auch den Frontmann neu definiert hat, fand ich. Also was Liam Gallagher macht hier, ist sowas, was man so in dieser Form noch nicht gesehen hat eigentlich. Unglaublich cool und zwar gar nicht so introvertiert wie jetzt eine Beth Gibbons oder auch ein Mark Hollis, die sich vom Publikum wegdrehen. Sehr selbstbewusst, da ist eine Menge Swagger mit dabei, aber unfassbar cool. Was er nie macht, ist lachen auf der Bühne. Also das ist was, habe ich bei Little Steven jetzt gelesen, was ihn an Mick Jagger so fasziniert hat, damals in der Ed Sullivan Show, wo er gedacht hat, das ist der erste Sänger, den er sieht, der nicht lacht. Also bis dahin haben Sänger und Performer gelacht und Mick Jagger war der erste, der nicht mehr gelacht hat. Und was Liam Gallagher auch macht, ist, er steht halt mit den Händen auf dem Rücken mit seinem Parker da, das Mikrofon so ein bisschen hoch.
Wie Lemmy.
Und das ist seine Pose. Und da ändert er auch das ganze Konzert nichts dran. Und ich finde, er singt großartig und geil. Und das passt einfach sehr lässig. Oh, und hat mir immer extrem gut gefallen. Mein Lieblingslied auf der Platte war Supersonic.
Ja.
Und auch so diese Akustiksachen dann, wie Married with Children, sind natürlich wunderschön. Es gab dann ja noch die Single Whatever, die auf dem Original nicht drauf war, aber dann auf späteren Fassungen.
War das eine Vorab-Single? Die fand ich nämlich super.
Ja, toll mit den Streichern auch. Half the World Away war, glaube ich, die B-Seite davon. Man sieht übrigens hört auf der nachträglich veröffentlichten LP The Master Plan auch nochmal, wie gut die B-Seiten auch zu dieser Zeit waren. Die haben wirklich kein schlechtes Lied gemacht. Noel Gallagher war nicht in der Lage, glaube ich, ein schlechtes Lied zu schreiben.
Und dann war er, glaube ich, leer.
Irgendwann war er leer, ja. Aber das ist schon ganz, ganz toll und wichtig. Und ich wundere mich, dass ich die CD nicht mehr habe. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber sie war mir eigentlich so wichtig, dass ich nicht verstehen kann, wieso sie mir abhanden gekommen
ist. Ich schätze, dass ich die am Samstag aus der Recyclingtonne hole.
Ja, ich will sie mit Cover, aber ich glaube,
ja, da muss was passieren. Das Married with Children geht es im Text auf El Bundy zurück. Das so hieß ja El Bundy.
Ich glaube, lief das schon da? Ja, könnte sein.
Ja,
ich glaube. Ja, könnte sein. Ja.
Könnte man auch mal, aber es sind ja keine Texte drin.
Nee.
Jedenfalls diese...
Erfolgreichstes Debütalbum übrigens in der UK-Geschichte bis dahin.
Ja, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieser Hype dann auch dazu geführt hat, dass 95 dann die Beatles Anthology rauskam, gerade zum richtigen Moment, weil Beatles waren, glaube ich, so Ende 80er jetzt gar nicht mehr so wichtig. Eigentlich schon, aber man hat großen drüber geredet, glaube ich. Und jetzt geht halt bei Oasis alles auf die Beatles zurück und dann ab 95 geht's halt los mit dieser Maschinerie, die bis jetzt anhält mit dem mit Beatles-Produkt. Nur man denkt, jetzt kann eigentlich nichts mehr kommen und dann kommt doch noch was.
Mhm.
Und das wird jetzt alles als englisches Kulturgut, glaube ich, verbraten. Erfolgreich. Und das mit Union Jack und so, da muss ich gleich drauf kommen, wenn es um Morrissey geht. Das ist dann bei den Spice Girls plötzlich überall. Die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die eine hat ein Kleid an mit dem Union Jack und das wird jetzt gar nicht mehr als nationalistisch oder sonst was gewertet, sondern ist das Teil von diesem New Cool.
Ja, wann sind denn die? 95?
Auch in Austin Powers überall sieht man dann den Union Jack.
Kommen die 94 schon? Ne, die sind 95, oder? Spice Girls?
Ja, alles in diesem...
96.
Alles in diesem
Sog. Ja, klar. Dann die dritte große Britpop-Band macht ihr zweites Album. Suede machen Dogman Star. Und sie haben ein großes Problem, weil nämlich der Gitarrist Bernard Butler laut Dimmery aussteigt. Wobei er noch erwähnt wird hier als Songschreiber auf dem Album. Aber er wird ersetzt durch einen 17-jährigen Gitarristen, der es wohl schafft, halt diese tollen Butler-Gitarren vom Debütalbum gut zu reproduzieren und auch ein paar tolle Ideen beisteuert auf diesem wunderbaren Album. Das Album knallt nicht mehr direkt so rein. Es klingt wie eine Band, der man eine Menge künstlerische Freiheit gelassen hat, sich ein bisschen auszutoben, weil das Debütalbum so erfolgreich war. Und sie tun das auch. Es beginnt schon mal sehr sperrig mit so einem Stück Introducing the Band, so ein seltsames Atmo-Lied, was man eigentlich nicht braucht und wo man eigentlich immer erst dann beim zweiten Lied anfangen möchte zu hören. Und da kommen aber dann gleich drei ganz starke Songs, We Are the Pigs und Heroin, als ja so wirklich, die hätten auch auf dem Debütalbum sein können. Und dann passiert was ganz Komisches, dann werden sie irgendwie verspielt, psychedelisch, kommen nicht mehr so auf den Punkt. Und beim ersten Hören könnte man denken, es fehlen ihnen ein bisschen die Ideen, vielleicht haben sie zu viel Drogen genommen und finden jetzt plötzlich so Spielereien ganz toll, es wird so spacig und irgendwie ja nicht mehr so knallig wie auf dem Debütalbum. Aber wenn man sich da die Zeit nimmt, sich das wirklich nochmal richtig anzuhören, sind das ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Opulentes, schwelgerisches Zeug, sehr überbordend, sehr originell. Vor allem die letzten beiden Stücke dann nochmal, wo sie komplett durchdrehen. Die Asphalt World und Still Life mit Orchestern und Bläsern und einen unfassbar originellen, aufwendigen Sound und einer aufwendigen Produktion, sodass diese Platte eigentlich auch wieder auf eine andere Art, aber wieder genauso toll ist wie das Debüt und für mich auch jetzt im Nachhinein auch 94 die viel besseren Radiohead, die eigentlich dann erst 97 so richtig an den Punkt kommen, an dem Suede finde ich hier schon sind, nämlich Popmusik ja neu experimentell zu definieren und aufzunehmen und die Platte macht nicht direkt so viel Spaß wie das Debüt und auch nicht so wie der Nachfolger, ist aber ein ganz, ganz, ganz großes Stück Popmusik und müsste, finde ich, in einem Atemzug genannt werden mit den ganz großen englischen Pop-Alben. Ich nenne sogar mal Dark Side of the Moon oder Sgt. Pepper hier als Referenz. Ich finde es ein wunderbares, ganz tolles, interessantes Album.
Popmusik mit Anspruch. Ja. Die Lieder, die nicht gleich reingehen ins Ohr, sind meistens die besseren sind, finde ich.
Oft.
Wenn man denkt, was ist denn hier? Deshalb dieses Skippen bei der CD. Ich erinnere mich an meinen Bruder, der, was war denn das? War das Ray of Light von Madonna? Keine Ahnung. Ich glaube, der durchgeskippt hat und nach 5 Minuten sagt, gefällt mir nicht. das geht halt bei der Schallplatte nicht so gut. Und deshalb finde ich auch in dem Fall Vinyl besser. Kann ich jetzt übergehen?
Ja, dann machen wir den noch.
Dem eigentlich Gottvater des Britpop.
Ja, unbedingt.
Und was jetzt passiert, ist ganz, ganz seltsam.
Ich habe sie sogar auf Vinyl.
Oh, jetzt auf Vinyl. Wow. Also, was hier passiert, ist wirklich interessant, denn Morrissey macht ja 92 einen großen Fehler, nämlich er wickelt sich in den Union Jack auf dem Glastonbury-Konzert vor einem Madness-Publikum, das aus Ska-Skins zum Teil besteht, und kriegt dann in der Musikpresse, im NME und so, das um die Ohren gehauen. Da gab es dann einen Artikel, der hieß This Alarming Man. Und natürlich hat sich hinterher alles, was man ihm an Rassismus und Nationalismus unterstellt hat, irgendwie als wahr rausgestellt in seinen Äußerungen. Und er macht sein erfolgreichstes Soloalbum, und es ist auch das Beste, wobei manche auch gesagt haben, mit dem Album ging es bergab, und ich weiß, glaube ich, auch, was damit gemeint ist. Aber es ist schwer zu erklären. Das Album ist wirklich sehr, sehr schön, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was aber nebenher so im Britpop abgeht, hat mit dem eigentlich gar nichts zu tun, was er macht. Er singt teilweise sehr Persönliches, aber verklausuliert, nämlich in Billy Budd singt er über Johnny Marr. In Billy Budd ist eigentlich ein Buchtitel von Herman Melville, dem Moby Dick Autor.
Richtig.
Und es gibt dann natürlich noch so trotzige Lieder, die später halt bis zur Unerträglichkeit auftauchen. The more you ignore me, the closer I get. Und im Hintergrund liefen ja diese Gerichtsprozesse über Tantiemen, angestrengt von Schlagzeuger und Bassist der Smiths, wobei Andy Rock ja ausstieg, aber Mike Joyce hat es dann bis zum Schluss durchgezogen, wurde auch entlohnt, und auch entlohnt mit lebenslangem Hass von Morrissey, der dann auch ein Lied auf dem übernächsten Album hat, das da heißt Sorrow Will Come in the End, wo er dann Lawyer, Liar und so, wo man denkt, oh Gott, interessiert uns das? Hm. Wissen wir nicht. Die Platte geht los mit Now My Heart Is Full, ein wunderschönes Lied. Für mich aber das beste Lied auf der Platte ist Hold On To Your Friends.
Jetzt guck! Das hätte ich jetzt auch genannt.
Was?
Ja, unglaublich.
Jetzt muss ich aber seltener
nachdenken. Moment.
Ein seltener Moment des Konsens. Songschreiber Alan White neben Boz Bohrer, inzwischen beide nicht mehr dabei, auch Boz Bohrer, das war ja der treueste eigentlich, der aber nebenher Rockabilly spielt, aber hier ist nichts Rockabilly-mäßiges drauf. Das Lied stammt von Alan White, Hold On To Your Friends, und es zeigt mal wieder, wie wunderbar Morrissey bei allem, was man ihm immer unterstellt und Texte und tralala, wie wunderbar er einsetzt. Wenn man das Lied nämlich ohne Gesang hören würde, käme kein Mensch drauf, das so zu arrangieren. Und deshalb...
Das macht er eh oft, finde ich.
Oder? Da wird eigentlich überhaupt nie drüber geredet in der Presse, sondern immer nur über seine politischen Ansichten oder sonst irgendwas. Aber was er musikalisch kann, ohne dass er eigentlich Musiker ist, er spielt ja kein Instrument, wie so viele.
Ja, aber das macht es, glaube ich, aus. Also das ist mir ja auch schon öfter aufgefallen mit Leuten, mit denen man Musik macht. Oder mit Sängern, wenn die kein Instrument spielen, haben die andere, hören die anders und hören Dinge anders und nehmen Dinge anders wahr und setzen ein und kommen auch auf Melodien, auf die wird man, glaube ich, nicht kommen, wenn man die Akkorde jetzt irgendwie versucht zu verstehen oder so.
Ja,
erstaunlich.
Das ist das Faszinierende, aber, ja. Zum Beispiel an Morrissey, abartig, das ist, glaube ich, in How Soon Is Now. Wenn man das mit der Gitarre spielt, merkt man erstmal, wie absurd das eigentlich ist, was der macht, aber es funktioniert, und in Hold On To Your Friends macht er das auch, und ich finde es ein wunderbares Lied. Also auf der Platte gibt es eigentlich keinen Ausfall. Es gibt ein Lied, das etwas verstörend ist, das heißt Lifeguard Sleeping Girl Drowning. Da flüstert er fast, und es geht einfach darum, dass da ein Mädchen ertrinkt und you were nobody's nothing oder so, also sehr, sehr böse das Lied, und musikalisch auch ganz seltsam, ich glaube, da kommt noch so eine Klarinette drin vor oder so, und sehr fies, muss man sagen. Aber wenn ich jemandem ein Morrissey-Album empfehlen würde, wo man nicht sagt, es muss nach The Smiths klingen, dann dieses. Es ist das erste Album mit Steve Lillywhite, dem Überproduzenten der 80er Jahre, der viele wichtige Alben produziert hat. Und es hat einen ganz speziellen Sound. Und wenn man Lieder hört, die in den Sessions entstanden sind, die aber nicht auf dem Album sind, hört man sofort, ja, das muss zu der Zeit entstanden sein, mit so Mehrstimmigkeit und viel Atmosphäre und so. Und trotzdem sagen manche, damit geht's bergab. Es ist halt immer diese Jingle-Jangle-Gitarre, die man sich ja oft wünscht. Aber trotzdem, das Songwriting vor allem von Alan White ist hier auf dem Höhepunkt. Und sein Gesang, wie soll man sagen, er nervt viele. Also meine Mutter wird es jetzt nicht mehr so nerven wie Heaven Knows I'm Miserable Now. Er singt ganz toll.
Ja, finde ich auch. Die Tatsache, dass ich sie auf Vinyl habe, heißt, kein schlechtes Lied drauf.
Und das mit dem Britpop, also er fühlt sich natürlich immer missverstanden und der Britpop überholt ihn praktisch mehr oder weniger links, aber es ist auch, nee, rechts, obwohl, wenn man jetzt von England aus, egal, auf jeden Fall.
Metrischen System.
Ja, aber auf jeden Fall sein größter Erfolg und man denkt, jetzt kriegt er den Erfolg, von dem er meint, dass er ihn schon immer verdient hat. Und dann macht er natürlich wieder auf dem nächsten Album was viele nicht mehr verstanden haben. Und mit dem übernächsten heißt schon, Morrissey ist tot. Also ganz, ganz seltsam.
You Are the Quarry fand ich dann noch ähnlich gut von der Qualität später.
Ja.
Glaube ich, meine zwei Lieblingsalben.
Das war ja dann das Comeback-Album 2003, war das, glaube ich. Ja, und hier macht er sein Meisterwerk.
Dann sind wir jetzt am Ende des ersten Teils und wir haben noch eine Menge Ereignisse des Jahres, eine Menge Filme und eine Menge Alben, ein ganzer Stapel CDs noch von Klaus hier. Ich habe auch noch einen Stapel hier liegen.
Und bezeichnenderweise sind es CDs.
Also ja, das genau, war schwierig. Ja. Vinyl muss man nachkaufen. Ich habe heute mal geschaut, was die Oasis Definitely Maybe auf Vinyl überhaupt kosten wird. 40 Euro Doppelvinyl.
Wow.
Muss man auch dann unbedingt wollen. ich habe jetzt zum Abschluss noch eine kleine Quizfrage, wer Lust hat mitzumachen. Mir ist nochmal was eingefallen zu Pulp Fiction und zwar kommt ja da ein Koffer vor, ein mysteriöser, den sie an einer Stelle mal öffnen und sie schauen mit überraschtem, entsetzten und faszinierendem Blick auf den Inhalt dieses Koffers. Man sieht aber nie, was in dem Koffer drin ist. Wer eine Idee hat, was in dem Koffer drin sein könnte, kann uns gerne eine Mail schreiben über Instagram oder über eine Mail über Instagram ist auch wieder so ein Zeichen der Veropperung. Eine Nachricht
was heißt
über
Veropperung?
Die Veropperung ist, dass man so alt ist, dass man.
Also Opa steckt da drin.
Von Opa, nicht Oper.
Opa. Ja, stimmt. Das benutzen nur Alte, höre ich auch oft, wenn man irgendwie Facebook oder so.
Also kann uns einfach eine Nachricht schicken über...
Stricken geht auch.
Nachricht stricken und einen guten Vorschlag machen für die Idee, was in dem Koffer in Pulp Fiction drin ist. Und die beste Einsendung bekommt einen Gruß in der nächsten Folge, weil wir haben hier nichts zu verschicken. Vielleicht ein Buch. Ich würde ein Alive-Buch stiften.
Und ich eine Bale-CD.
Und eine Bale-CD. Also, wir sind gespannt auf die Dutzenden von Einsendungen.
Also und, einige denken bestimmt, Tarantino, das muss ein Körperteil sein.
Ja, es leuchtet allerdings seltsam raus. Das sieht man noch. Es ist seltsam ausgeleuchtet, das Ganze. Gut, dann bis zum nächsten Mal 1994 Teil 2. Macht es gut und dreht nicht durch. Ciao.
Tschüsschen.